D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Hans-Jürgen Bartsch, und der erinnert euch heute an einen berühmten Satz des Arztes Paracelsus, der mal gesagt hat, die Menge macht das Gift. Für uns heißt das, nicht zu viel Zucker essen.
Zucker zaubert. Zucker zaubert Energie. Seht ihr, so gedeihen sie.
Tendenziell also haben die Leute, die also diese zuckergesüßten Getränke zu sich genommen haben, also mehr zugenommen als andere, die es nicht gemacht haben. Sugar. Oh, honey, honey. Wenn man zunimmt, hat man zu viel gegessen oder sich zu wenig bewegt. Also in irgendeiner Weise muss man da also etwas tun.
Ach, wie wär das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer.
Insgesamt ist es wichtig, dass wir eine ausgewogene Ernährung haben.
Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie.
Das lässt sich beweisen.
Genuss kontra Gefahr. Wie viel Zucker braucht der Mensch? Unter diesem Thema hat das Deutsche Technikmuseum am 15. Mai 2014 eine Diskussionsveranstaltung mit Experten durchgeführt, die mein Kollege Wolfgang Schiller geleitet hat. D-Radio Wissen ist Kooperationspartner des Münchner Museums, in dem seit 2009 die Reihe Forum Technoversum, die Zukunftsdebatte, fester Bestandteil des Programms ist. Heute also Zucker. Wie viel dürfen wir davon essen? Pro Tag etwa? Und was passiert, wenn wir diese Menge überschreiten? Darüber hat Wolfgang mit drei Fachleuten gesprochen, die er euch jetzt vorstellen wird.
Der Zucker ist in die Schlagzeilen geraten in den letzten Jahren. Der Zucker ist der neue Tabak, sagt ein britischer Forscher für Epidemiologie. Vor 2 Jahren gab es eine spektakuläre Studie aus Kalifornien, wo Kinderärzte und Epidemiologen zu dem Ergebnis kommen, dass 35 Millionen Menschen jedes Jahr an den Folgen des übermäßigen Zuckerkonsums sterben. Das wären 6-mal so viel wie durch den Tabakrauch sterben weltweit, nach den Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation. Zucker gilt als verantwortlich für Übergewicht, Zahnschäden, Diabetes, Leberschäden. Und jetzt fragt man sich, muss man das Ganze nicht stärker einschränken? Wird uns jetzt ein neues Genussmittel madig gemacht? Dürfen wir beim Rosenmontagszug künftig nur noch Strüsschen werfen und keine Kamelle mehr? Gibt es beim Oktoberfest bald keine gebrannten Mandeln oder nur noch gegen Ausweis und mit Alterskontrolle? Ja, oder ist alles doch nur halb so wild? Das werden wir heute hoffentlich ein wenig klären können oder zumindest uns dem Ganzen etwas nähern können. Unsere Gäste sind Heidrun Franke. Sie ist Lebensmittelchemikerin und Ernährungsberaterin. Sie ist seit über 20 Jahren bei der Verbraucherzentrale Brandenburg zuständig für den Bereich Lebensmittel und Ernährung. Und davor hat sie 17 Jahre in der Industrieforschung gearbeitet. Guten Abend.
Guten Abend.
Vielleicht gleich vorweg die Frage, wie viel Zucker haben Sie heute konsumiert?
Oh, jetzt muss ich wirklich rechnen. Also sichtbaren Zucker gar keinen, weil ja, meinen Kaffee habe ich heute ohne getrunken. Und ansonsten, ja, mein Marmeladenbrötchen früh, da war schon so ein bisschen Zucker drin. Aber das dürfte es fast gewesen sein für heute.
Also sehr vorbildlich. Professor Heiner Böing, Sie sind Ernährungswissenschaftler und Epidemiologe. Sie sind seit 1993 Leiter der Abteilung Epidemiologie am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke und seit 10 Jahren Professor für Ernährungswissenschaft an der Universität Potsdam. Vorher waren Sie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Wie viel Zucker haben Sie heute konsumiert?
Ja, ich muss gestehen, ich habe eben Eis gegessen.
Sehr gut, ganz bewusst so.
Ja, ja.
Günter Tissen ist Hauptgeschäftsführer der wirtschaftlichen Vereinigung Zucker e.V. Ihr Verband vertritt die gemeinsamen Interessen von über 30.000 Rübenbauern und den Zuckerunternehmen. Es gibt 20 Zuckerfabriken in diesem Land und die beschäftigen die ganze Branche zusammen 5.000 Beschäftigte. Sie haben Landwirtschaft studiert und als Wissenschaftler an der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig gearbeitet. Außerdem danach verschiedene Landes- und Bundesministerien beraten, außerdem die Europäische Kommission und auch einmal für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gearbeitet.
Ja, guten Abend.
Wie viel Zucker haben Sie heute konsumiert?
Ich kann Ihnen versichern, dass ich heute Zucker gegessen habe, aber das Grammzählen halte ich für absurd.
Vielleicht ist es ganz sinnvoll, bevor wir über die Gefahren und das ganze Verfahren darum sprechen, mal zu überlegen oder genauer uns anzuschauen, wovon wir eigentlich sprechen, wenn wir von Zucker sprechen. Herr Thyssen, Rübenzucker, das ist das Produkt, was Ihre Mitglieder herstellen oder gewinnen, wie Sie mir vorhin gesagt haben. Was ist das für ein Stoff?
Ja, der Rübenzucker ist die Saccharose im chemischen Sinne. Die Zuckerrübe enthält eben einen sehr hohen Anteil an Zucker. Der Zuckergehalt geht bis auf 18-20% in so einer Zuckerrübe. Und dieser Zucker wird mit Wasser und Erwärmung und so weiter aus diesen Zuckerrüben gewonnen. Das heißt, der Zucker kommt natürlich vor in der Rübe und wird im Grunde in der Zuckerfabrik nur daraus gezogen. Wasser wird verdampft. Ab einem bestimmten Konzentrationsgrad kristallisiert dann dieser Zucker heraus. Und dann kann man die verschiedenen Zuckerarten daraus zubereiten, wie Candis, Raffinade und so weiter.
Was aber chemisch immer derselbe Zucker, nämlich Saccharose, ist.
Das ist Saccharose, genau.
Herr Böing, was passiert nun, wenn der Mensch Saccharose zu sich nimmt?
Also erstmal macht er das also sehr selten natürlich. Sagen wir, gibt es Zuckerwürfel, aber in der Regel ist der Zucker ja also eingepackt, also in einem Lebensmittel, wird gekaut, wird runtergeschluckt. Und dann fangen ja die ersten Enzyme an, also auch an der Saccharose zu nagen. Also es wird dann zerlegt in diese beiden Kohlenhydratbestandteile, Glucose, Fructose. Und dann geht es also in den Darm und da findet dann die Resorption statt. Und das ist ein bisschen unterschiedlich. Also bei Glucose ist aktiv. Glucose wird also auch relativ gut kontrolliert, also zum Beispiel durch Insulin. Fructose meistens, also sagen wir, ist also nicht so ganz einfach, also dass Fructose also dann vom Darm also in den Körper kommt. Das ist eher also, sagen wir, ein passives System, also was dann einfach Fructose also diffundiert vom Darm also in den Blutkreislauf und kommt dann also in den Blutkreislauf, wird also weiter zum Beispiel dann auch von der Leber verarbeitet, aber letztendlich also dann auch zur Energiegewinnung verwendet, wie also auch Glucose. Mhm. Der kleine Unterschied ist, dass wir eigentlich ein Organ haben, nämlich das Gehirn, was permanent Glucose braucht. Also Glucose ist also, sagen wir, ein Stoff, der also ganz wichtig ist. Weil wir also permanent, also dann auch also für das Denken Glucose brauchen, aber die Glucose kann natürlich direkt also resorbiert werden, aber wir kennen ja auch andere, also komplexere Zucker, also die zum Beispiel, also Stärke, die also genauso gut also zerlegt werden können, oder wir können auch Teil unserer Glucose dann auch aus Aminosäuren gewinnen. Das heißt, also wir haben viele Quellen. Die einzige Quelle, also wo wir jetzt Glucose nicht nutzen können, ist also das Fett. Aber ansonsten ist das also ein Stoff, der nicht ganz unwichtig ist, der, weil er eben also so wichtig ist, auch sehr gut kontrolliert wird, also durch das Insulin. Und wir kennen ja dann auch die entsprechenden Krankheiten, die damit verbunden sind. Also wenn der Glukosestoffwechsel entgleist, das ist also Diabetes. Im Normalfall ist es einfach so, dass wir also Glukose brauchen, dass insbesondere das Gehirn Glukose braucht, und von daher gesehen müssen wir also auch für einen kontinuierlichen Nachschub sorgen. Wie wir das genau machen, also das kann die Saccharose sein, aber es gibt wahrscheinlich also auch viele andere Möglichkeiten, damit wir also Glucose gewinnen können und eigentlich vernünftig denken können.
Also wir brauchen Saccharose nicht unbedingt, höre ich daraus?
Wir brauchen Saccharose nicht. Also wir haben eine ganze Reihe von anderen Kohlenhydraten. Wir haben also auch eben diese in Form also der Proteine oder Aminosäuren haben wir auch Ersatzstoffe. Also den können wir auch nutzen, sodass es in der Regel, also sagen wir, insbesondere also bei unserer Ernährung, also eigentlich nicht zu einem Glukosemangel kommt.
Okay.
Das ist so eingerichtet. Weil das
aber es schadet jetzt erstmal auch nicht, wenn wir...
Ist auf der einen Seite Glucose. Schade ist natürlich nicht, wenn wir diese Glukosezufuhr dann auch über Saccharose und Zucker mal gestalten. Es ist jetzt nicht gesundheitsschädlich.
Okay. Frau Franke, wo ist dann das Problem mit dem Zucker? Also wann wird der Zucker zu viel Zucker?
Das trifft nicht nur für Zucker zu, sondern für alle anderen Stoffe, die wir uns in uns hineinstopfen. Immer dann, wenn die Energiebilanz nicht mehr stimmt, dann ist natürlich ein Problem vorhanden. Sprich, wenn wir mehr Energie zuführen als verbrauchen, ja, dann haben wir die Gefahr des Übergewichtes. Und Zucker ist eben die süße Verführung neben Fett, weil ja der Geschmack vieler Lebensmittel wird eigentlich durch Zucker befördert, angenehmer gemacht. Zucker ist technologisch sehr, sehr gut zu verarbeiten, gibt eigentlich unseren Lebensmitteln nicht nur den Geschmack, sondern auch die Fülle, die Bräune bei Backwaren, ist also Universalgenie, würde ich mal sagen. Und dadurch, dass wir Zucker ubiquitär überall finden, kann es natürlich ganz, ganz schnell zu viel werden. Und da fängt das Problem an, wenn man nämlich in verarbeiteten Lebensmitteln nicht mehr so richtig erkennen kann, wie viel Zucker ist denn da eigentlich drin. Und selbst Leute, die bewusst sich ernähren wollen, ja, das nicht mehr so richtig abschätzen können. Wir haben zwar mannigfach jetzt Nährwerttabellen bereits auf den Lebensmitteln und ab 2016 sind sie dann für alle vorgeschrieben. Da muss der Zuckergehalt ganz explizit angegeben werden, aber es kommt halt doch öfter mal zur Verwirrung, weil Zucker, wenn auf der Verpackung Zucker steht, nicht unbedingt gleich Zucker ist.
Und wenn die Packung Gummibärchen mehr offen ist, schaue ich nicht auf die Nährwerttabelle, glaube ich.
Das ist das nächste Problem. Was schmeckt, wird eben gegessen. Ja. Kritisch nachgeguckt wird erst, wenn es zu spät ist im Allgemeinen.
Sind denn
da nehme ich mich nicht aus.
Also sind denn andere Zucker, wir mögen halt Zucker einfach sehr gern, sind denn andere Zucker, Sie haben schon mal Fructosezucker angesprochen, also Honig, Traubenzucker oder auch brauner Zucker, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Sind denn solche anderen Zucker besser für den Körper, besser zu verarbeiten?
Das kommt ja darauf an. Also sagen wir, Fructose hat natürlich also auch ein gewisses Problem, also weil es gibt auch sagen wir, die Möglichkeit, dass man zu viel Fructose aufnimmt, dass das also im Prinzip also dann nicht gut, weil es eben nicht aktiv resorbiert wird, also im Darm dann auch schädliche Wirkung, also man letztendlich also nicht so gut verdaut wird. Aber insgesamt also kann man jetzt nicht sagen, also dass die anderen Zucker also möglicherweise besser sind. Also man kann also jetzt als Zucker, worüber wir ja diskutieren, sind also diese etwas einfache Monodisaccharide oder die Saccharose und dann die etwas komplexeren, also sagen wir Stärkeanteile. Mhm. Das ist also, was man auch normalerweise in dem Brot, im Getreide findet. Das sind ja, sagen wir, komplexere Moleküle, die also aus mehreren Glukosebestandteilen bestehen. Und das ist natürlich, sagen wir jetzt von der Physiologie her, also sagen wir auch für den Körper relativ einfach, also das auch zu spalten und dann auch aufzunehmen. Also wir haben aus meiner Sicht also kaum einen Ersatz, also für die Glukose selber, aber wir können natürlich uns auch wählen, also wie wir in dem Sinne unsere Glukose- oder Kohlenhydratzufuhr gestalten. Gehört Zucker eben also nur zu den Möglichkeiten, also die wir also nutzen können, wobei also ich glaube Frau Franke schon sagte, was eigentlich der Vorteil also des Zuckers ist, einfach geschmacklich, also sagen wir etwas anderes, hat etwas mit Sensorik zu tun, wir können es schmecken, wir kennen den Süßgeschmack und im Prinzip, also gerade also wenn man jetzt jünger ist, also dann hat man eine gewisse Präferenz auf den Süßgeschmack, obwohl ich also immer noch also denke, dass ich dann also im Alter das ein bisschen verschieben kann, also dass da, sagen wir, letztendlich, wenn man so auf den mittleren Alter, wenn man so 60 zugeht, also könnte also diese ursprüngliche Präferenz, die man als Kind, Jugendlicher hatte, also gerade auch als Kleinkind, Jugendlicher, also könnte dann so ein bisschen verschwinden, sodass ich eigentlich auch Hoffnung habe, also wenn man ein bisschen älter ist, dass man vielleicht, also dieses, ja, vielleicht schmeckt mir Eis, da ist das Eis auch nicht mehr so wichtig.
Das trifft aber nicht auf jeden zu. Ich denke jetzt gerade an Udo Jürgens und die Sache mit der Sahnetorte. Das waren ja gerade die älteren Damen, die dann im Café die Gemütlichkeit mit Zucker.
Ja, das ist, also, das muss man
das Verlangen nach Zucker wird sich.
Ja, das muss man auch sehen, dass letztendlich also, sagen wir, die Aufnahme oder das Essen ja auch einen gewissen kulturellen Hintergrund hat und dass man also, sagen wir, da mehr mit verbindet als jetzt gerade die Aufnahme von irgendwelchen Nährstoffen.
Okay. Es gibt ja auch diesen braunen Zucker, der galt irgendwie immer so als schicker, hipper, gesünder. Herr Thyssen, ist das was anderes als der weiße Zucker?
Also ich kenne natürlich diese Behauptung, die immer wieder sozusagen auch durch die Medien geistert, der braune Zucker ist der gesündere. Also es gibt nur minimalste Unterschiede zwischen dem braunen und dem weißen Zucker. Das sind bestimmte Aschebestandteile, die da vielleicht eine Rolle spielen, die aber im Grunde nur das Aussehen beeinflussen. Und es ist natürlich so, wenn man den braunen Zucker über einen Karamellisierungsvorgang dann erzeugt, hat es vielleicht eine etwas andere Geschmacksnote. Aber die Abweichungen sind ernährungsphysiologisch mit Sicherheit zu vernachlässigen.
Ich habe ja eingangs schon gesagt, der Zucker ist sehr in die Diskussion gekommen, weil es diese Studien gibt, die behaupten, Zucker würde Leberschäden hervorrufen. Der Zucker würde einfach sehr viele Zivilisationskrankheiten befördern. Herr Böing, können Sie das bestätigen?
Also ich habe mich jetzt selber auch in einer Leitlinienkommission der Deutschen Gesellschaft für Ernährung also mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben also dann sämtliche Studien, die es also zu dem Thema Kohlenhydrate gibt, darunter natürlich also auch die Disaccharide, also den Zucker, untersucht und haben also jetzt nicht gefunden, also dass Zucker zuckerkrank macht oder dass der Zucker selber, also sagen wir große, sagen wir, wo wir starke Beziehungen gesehen haben. Was wir gesehen haben, war, dass die Aufnahme von den zuckergesüßten Getränken mit dem Übergewicht verbunden war. Und das ist also verstärkt, glaube ich, sagen wir eher verstärkt bei Erwachsenen als bei Kindern. Da war es nicht ganz so klar, aber beim Erwachsenen war es relativ klar, dass wir also diese Energieproblematik haben und gerade also auch in der Form also der Getränke. Also
das heißt, wenn ich zu viel Cola, Limo, andere gesüßte Getränke, Eistee trinke, dann macht mich das tendenziell dick.
Tendenziell also haben die Leute, die also diese zuckergesüßten Getränke zu sich genommen haben, also mehr zugenommen als andere, die es nicht gemacht haben. Wobei also der Mechanismus noch nicht so ganz klar ist. Also wir denken, also dass teilweise eben diese Fructose, die hat nicht diesen Sättigungseffekt. Das ist ganz anders, also hat einen anderen Bereich. Und es gibt teilweise eben doch dann auch diese Maiszucker, das heißt also sagen wir zuckergesüßte Getränke mit einem höheren Gehalt an Fructose. Energetisch, also genau gleich, aber eben doch ein bisschen physiologisch, also anders wirksam. Und das Zweite ist, dass wir also jetzt auch in relativ kurzer Zeit, also über Getränke relativ viel aufnehmen können, ohne dass das Hungersättigungssystem also tatsächlich darauf reagieren kann. Also man muss sich das so vorstellen, dass man natürlich auch so ein Glas Cola oder so, oder sagen wir andere, also zuckergesüßte Getränke, das kann man in relativ kurzer Zeit aufnehmen und wir können gar nicht so schnell darauf reagieren, weil es so leicht und einfach also zu konsumieren ist. Mhm.
Also 100 Gramm Zucker so in einem Liter Cola, ist das so ungefähr der richtige?
Weiß ich jetzt, ja, aber es ist relativ viel. Also ob Cola oder sagen wir, wir können das auch relativ neutral machen. Also gilt eigentlich also für viele zuckergesüßte Getränke, da ist halt Zucker drin in relativ hohem Maße. Und wenn wir jetzt Durst haben und dann also sagen wir den Durst also auf die Art und Weise stillen wollen, dann können wir schon erhebliche Energiemengen aufnehmen. Und das ist, glaube ich, so das Hauptproblem, mit dem wir uns derzeitig auseinandersetzen müssen, weil das Angebot so groß ist und wir eigentlich also gar nicht so viel also essen können, also weil wir uns also wahrscheinlich es nicht so stark bewegen. Das heißt, also wir haben in dem Sinne also sagen wir doch eher das Problem einer positiven Energiebilanz und da tragen natürlich alle Bestandteile dazu bei.
Aber der Zucker, können wir festhalten, macht nicht zuckerkrank.
Zucker macht nicht zuckerkrank. Das ist auf der anderen Seite ist auch eine klare Erkenntnis, also dass der Zucker selber, also von der physiologischen Seite her, jetzt nicht unbedingt mit pathologischen Prozessen also direkt in Verbindung gebracht werden kann. Also indirekt jetzt über das Übergewicht und dann natürlich auch, sagen wir, mit dem Übergewicht wiederum, also sagen wir, wenn es da also um die Verfettung der Leber geht oder so etwas, das sind indirekte Effekte, die aber jetzt nicht also unbedingt mit dem Zucker selber zu tun haben, sondern also mit der Energie, die wir aufnehmen. Wobei also eben das Problem besteht, also dass unsere Kontrolle der Energieaufnahme, also gerade bei den zuckergesüßten Getränken, möglicherweise also geringer ist als bei der festen Nahrung. Und wir bei der festen Nahrung natürlich auch das Problem haben, dass wir also sagen wir, letztendlich so ein bisschen auf die Energiedichte achten sollen. Energiedichte heißt also, dass wir, weil wir ja auch Nährstoffe brauchen, also dass wir möglichst, also sagen wir, Lebensmittel zu uns nehmen sollten, die also dann auch viele Nährstoffe enthalten, weil wir einfach nicht mehr so viel Energie brauchen wie früher. Mhm. Wir können das natürlich ändern, indem wir uns also körperlich stärker betätigen. Aber das hat auch Grenzen, sodass wir einfach das Problem haben, also dass wir also sagen wir, eine gezielte Nahrungsauswahl treffen sollten, also auch nach der Energiedichte. Und da hat eben Zucker selber ungünstige Eigenschaften, weil es sehr viel also Kalorien enthält und wenig Nährstoffe.
Und weil man ihn sehr schnell auch verarbeiten kann. Also wir hatten auf die Radiowissen einen Diabetologen, der gesagt hat, also ich zitiere es jetzt nicht wörtlich, aber in dem Sinne, dass das Problem am Zucker, an der Saccharose eben auch das sei, dass es vom Körper sehr schnell aufgenommen werde, dass eben sehr schnell Insulin dann auch produziert wird oder sehr viel Insulin produziert wird und dass das in gewisser Weise schädlich wäre für den Körper.
Das trifft natürlich für alle also leichtflüchtigen Kohlenhydrate zu. Ist aber genauso gut, wenn wir praktisch eine bestimmte leicht also aufschließbare Stärke zu uns nehmen, also kann das genauso passieren. Also das ist jetzt natürlich ein Mechanismus, aber Zucker ist jetzt nicht, also sagen wir, da ragt er nicht besonders aus. Das ist insgesamt so, dass wir natürlich, sagen wir, dass es schon den Mechanismus gibt, also des chemischen Index. Das heißt also, dass wir auch Lebensmittel haben, die also Moleküle enthalten, die relativ schnell also umgesetzt werden können und dass wir damit langfristig also eben auch das Insulin-Glucose-System überfordern. Mhm. Und das letztendlich das möglicherweise dann doch also dazu führt, also dass wir Diabetes bekommen, obwohl wir gerade beim Diabetes also dann doch eher das Übergewicht in den Vordergrund gerückt sehen. Das Übergewicht ist der Hauptrisikofaktor für Diabetes und nicht so sehr also das Essen von leichtflüchtigen Kohlenhydraten, muss man ganz klar sagen. Und es ist auch nicht klar, inwieweit wir, also sagen wir jetzt, wenn man, soweit man gesund ist, inwieweit wir durch das Essen eines Löffel Zuckers tatsächlich, also sagen wir, ein normal, also funktionierendes System, also überfordern können. Da müssen andere Faktoren also dazukommen. Das sind also jetzt bei Diabetes, also sagen wir, auch eine gewisse Stoffwechsellage. Durch Inaktivität, auf der anderen Seite dann also doch das Übergewicht. Möglicherweise kann dann natürlich, sagen wir, auch die Ernährungsweise eine gewisse Rolle spielen, wobei wir eben doch nicht also das an einem bestimmten Produkt, nämlich dem Zucker, also wirklich festmachen können, wo wir sagen können, das ist der böse Bube und alle anderen sind gut. So können wir es auch nicht machen.
Also Zucker macht nicht zuckerkrank, aber wenn das System andere Defizite aufweist, dann kann übermäßiger Zuckerkonsum.
Sagen wir so, ich möchte jetzt dem Kollegen da nicht widersprechen. Also das ist klar, dass das also sagen wir auch eine der Theorien ist, wie letztendlich also zum Beispiel Diabetes entstehen kann, wo wir das also sagen wir, das eher in den Hintergrund tritt, also im Vergleich also zur körperlichen Inaktivität und Übergewicht ist aber auch ein möglicher Faktor.
Frau Franke, ist das auch Ihre Beobachtung, dass zuckerhaltige Getränke vor allem das Problem sind?
Also ich werde den Wissenschaftlern nicht widersprechen, aber selbst aus der eigenen Erfahrung sieht man es ja, wie schnell Kinder, Jugendliche so eine Literflasche, egal was, ob das nun Eistee ist, wir müssen es ja nicht mal nur an den Limonaden oder an Cola festmachen, doch konsumieren. Und damit ganz unbemerkt 100 Gramm Zucker haben, das sind mal schlicht gesagt 400 Kalorien. Das ist ein vollständiges Essen. Und das geht eben furchtbar schnell, ohne dass man es realisiert. Und das, was süß ist, ist eben auch in der Präferenz, im Geschmack. Und dieses Unbemerkte in sich hineinstopfen, das ist nicht der Zucker, den ich brauche zum Kochen, Backen oder sonst irgendwie. Da sehe ich die Menge vor mir. Oder wenn ich eine Tomatensauce selber mache, ja, wenn da zur Geschmacksabrundung so ein halber Teelöffel Zucker dran ist, dann ist das wenig. Kaufen Sie die industrielle Tomatensauce, reicht der halbe Löffel Zucker nicht, sondern Sie haben ungefähr 3 bis 4 davon drin in der gleichen Menge. Und so zieht sich das durch ganz, ganz viele Fertigprodukte, ohne dass man bewusst Zucker konsumiert. Es geht noch viel weiter. Wir haben teilweise Zutaten in der Produktion, die Zuckerabkömmlinge sind, die nicht Zucker an sich sind, aber aus Zutaten oder aus Stoffen gewonnen werden, die zuckerhaltig sind, zum Beispiel Milch. Dort haben wir ja den Milchzucker traditionell von Natur aus drin. Stelle ich bestimmte Milchfraktionen her, die dann Joghurt oder Quark oder Backwaren zugegeben werden, dann ist das teilweise reiner Zucker. Mhm. Unter Molkenpermeat oder Ähnlichem, wer vermutet da einen Zuckeranteil?
Wir kommen an diese Zusatzstoffe, kommen wir später noch.
Und das ist so die Krux, dass man quasi Zucker nicht bewusst isst, sondern Zucker unbewusst zu sich nimmt.
Bei den Getränken weiß man noch relativ genau, dass man Zucker zu sich nimmt. Herr Thyssen, können Sie sagen, wie viel Zucker, den Ihre Unternehmen gewinnen, produzieren, verkaufen, landet in der Getränkeindustrie, wird zu Limonaden, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Afri-Cola?
Ich kann Ihnen jetzt keine genaue Prozentzahl dazu sagen.
Okay.
Aber es ist natürlich klar, dass die Getränkeindustrie einer unserer großen Kunden ist. Mhm. Das ist genauso wie im Bäckereibereich oder im Süßwarenbereich, da wo wir einfach dann feststellen, dass es süße Produkte gibt. Das sind unsere Hauptabnehmer. Mhm. Aber gut, man kann auf jedem Produkt auf der Zutatenliste natürlich ganz klar erkennen, wenn da Zucker draufsteht, dann ist es eben die Saccharose oder es steht alternativ Saccharose darauf. Dann kommt das eben, wie es bei uns hier üblich ist, aus den Rüben und ist daraus eben hergestellt worden. Etwas anderes ist es dann natürlich, wenn ich dann auf die Nährwerttabelle gucke, die im Grunde auf fast allen Produkten jetzt schon aufgedruckt ist, die in Kürze eben auch verpflichtend ist für alle, sodass sie auf jedem Produkt eine Tabelle haben. Da steht drauf Kohlenhydrate, davon Zucker. Und zwar sind das alle Zucker, das sind alle Mono- und Disaccharide, die dort zusammengefasst werden. Und es sind eben nicht nur die, die zugesetzt werden, sondern auch die Mono- und Disaccharide, die zum Beispiel in der Tomate natürlich vorkommen oder auch die Saccharose, die auch in einer Möhre natürlich vorkommt. All das steht auf dieser Tabelle. Und deswegen glaube ich, dass Zucker in dieser Mono- und Disaccharidform eigentlich ein Nahrungsbestandteil ist, der in außerordentlicher Art und Weise transparent auf allen Nahrungsmitteln und auf allen Lebensmitteln dargelegt ist.
Reden wir mal über diesen Bedarf, der da festgelegt wird vielleicht. Also da gibt es jetzt sozusagen eine empfohlene Tagesration, die Europäische Union europaweit, wer hat das festgelegt? National? Nee,
es gibt eben für Zucker keine richtige Festlegung.
Okay.
Es gibt Empfehlungen. Herr Böhing hatte ja schon die Deutsche Gesellschaft für Ernährung erwähnt, die zwar sagt, man soll ganz viel Kohlenhydrate konsumieren, da ist so ein Prozentwert von 55%, der in etwa angestrebt werden sollte. Und dann wird aber dazu gesagt, 10% davon nur in Form von Mono- und Disacchariden, also diesen Ein- und Zweifachzuckern. Und damit kann man sich so in etwa einen Wert ausrechnen. Es ist aber kein Grenzwert.
Okay, aber was ist sozusagen ein sinnvoller Wert? Wie viel Zucker soll man jeden Tag so zu sich nehmen, ohne dass man übermäßig Energie aufnimmt?
Das ist nicht nur am Zucker festzumachen, sondern wirklich an der Zusammensetzung der Nahrung. Und da kommt eben das ins Spiel, das Zucker hat so furchtbar viele Gesichter. Der Zucker, der dann in der Nährwerttabelle steht, der kommt aus ganz unterschiedlichen Quellen. Einmal aus dem reinen Industriezucker, dann aber auch als Zucker, als Begleitstoff eben in der Mohrrübe, im Apfel oder sonst wie, wo, ja, Herr Böhing sprach schon die Nährstoffdichte an, wo also neben dem Zucker in dieser Zutat noch viel anderes drin ist, was wir auch unbedingt brauchen.
Aber da müsste ich fragen, welchen Sinn hat eine Nährwerttabelle, wo dann drin steht, da ist 20 Gramm Zucker drin, das sind so und so viel Prozent von meinem empfohlenen Tagesbedarf, wenn Sie mir jetzt sagen, ich kann diesen Tagesbedarf eigentlich gar nicht sinnvoll festlegen.
Es steht auch nicht drauf vom empfohlenen Tagesbedarf. Man muss wirklich diese Tabelle ganz genau lesen. Dann bezieht es sich auch nur auf eine durchschnittliche Frau mit einem Energiebedarf von 2000 Kilokalorien. Davon können dann 55% Kohlenhydrate sein. Dann sind wir also bei 1100 Kilokalorien. Davon 10% Mono- und Disaccharide, dann wären wir bei 110. Immer noch Kalorien, nicht Gramm. Und die müssten wir dann nochmal durch den Energiegehalt von Mono- und Disacchariden, also rund 4,1, also rechnen wir mit 4 teilen. Und dann kämen wir erst zu dem Wert. Nun gibt es aber unterschiedliche Bezugsbasen. Wir haben ja teilweise auch eine Nährwertkennzeichnung mit diesen kleinen Symbolen da drauf, die ist Ihnen bestimmt auch schon mal aufgefallen, wo so Prozentzahlen draufstehen.
Ja.
Das ist dann die Industriekennzeichnung. Die Industrie sagt wieder, die haben sich ihre eigenen Bedarfswerte geschaffen, die leider auch die EU jetzt anerkannt hat. Die nehmen dann wieder die Empfehlung der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, die im Augenblick bei 50 Gramm Zucker am Tag liegt. Ist das richtig? Ich muss jetzt mal nach rechts und links gucken und addieren dazu den Zucker, der sich natürlicherweise in den 5 Portionen Obst und Gemüse verbirgt, die wir ja auf jeden Fall essen sollen, und kommen damit auf einen Wert von 90 Gramm. Jetzt bin ich auch etwas überfragt. Aber
90 Gramm habe ich auch gelesen, für Frauen, 107 für Männer.
Aber also einem Wert, der oberhalb der derzeitigen WHO-Empfehlung liegt. Ja, und das ist eben alles so ein bisschen Krux und kompliziertes Spiel. Und für einen Verbraucher, der dann einkauft, der kann mit diesen Zahlen ehrlich gesagt nicht viel anfangen.
Aber was würde denn dann helfen mir als Verbraucher? Also soll ich mich überhaupt nach solchen Tabellen richten?
Also, ich finde sie erstmal schon ganz hilfreich als Anhaltspunkt. Aber sie müssen vergleichbar sein. Und das kriegen wir dann ab 2016 auch mit der verpflichtenden Nährwertdeklaration. Dann kann man zwischen Lebensmitteln erstmal vergleichen, ist da nun mehr oder weniger drin innerhalb einer Warengruppe. Kann man sich ein bisschen dran langhangeln.
Herr Böhing, finden Sie solche...
Also ich würde immer sagen, dem Übergewicht ist es egal.
Woher es kommt.
Woher es kommt.
Ja.
Die Frage der Energiebilanz kann man also für sich selber also relativ simpel und einfach, also sagen wir, testen, indem man also sich auf die Waage stellt. Und wenn man zunimmt, hat man zu viel gegessen oder sich zu wenig bewegt. Also in irgendeiner Weise muss man da also etwas tun. Und da ist es natürlich so, dass man also dafür sorgen sollte, also wenn man eben dann zunimmt, muss man irgendwas machen. Und dann auf jeden Fall weniger also sagen wir, zu sich nehmen oder eben sich mehr bewegen. Wenn es jetzt darum geht, also mit dem zu sich nehmen, dann haben wir natürlich sagen wir, neben der reinen Energie auch noch eine ganze Reihe also von sogenannten Nährstoffen. Und da gibt es tatsächlich Empfehlungen, wo wir sagen, also das brauchen wir, also sagen wir, um unter Berücksichtigung von Sicherheitszuschlägen, also sagen wir, gut versorgt zu sein, also mit den verschiedenen Vitaminen, Mineralstoffen, also gibt es eine ganze Reihe. Wenn man jetzt auch gerade in der Energie beschränkt ist, und das betrifft gerade auch die Frauen, also dass es dann ganz schwer ist, also auch die empfohlenen Werte, also Nährstoffwerte zu erreichen. Und das kriegt man in der Regel also nicht dadurch hin, dass man also den Luxuskonsum sich leistet, also ein Produkt zu sich nimmt, was relativ viel Energie enthält, aber wenig Nährstoffe. Das kriegt man dann eher hin, also wenn man, also sagen wir jetzt, was auch Kohlenhydrate angeht, also wenn man dann doch, sagen wir auch Vollkornbrote also zu sich nimmt, da ist wesentlich mehr drin, oder Obst und Gemüse hat einen Vorteil, also ist relativ wenig Energie drin, aber wieder viele Nährstoffe, und so muss man eigentlich dann auch die Nahrungsaufnahme gestalten. Also erstmal auf den Waage steigen, sehen, also sagen wir, kriegt man das hin, wenn sich nichts tut, toll, da weiß man, also man ist gut. Dann natürlich gucken, also sagen wir, nimmt man also sagen wir, genügend von den empfohlenen oder in dem Sinne, also in des, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, also spricht man auch eher von Orientierungswerten. Also Sie hatten ja schon mal genannt, also 5 am Tag Obst und Gemüse, also sagen wir, Größenordnung vielleicht 500-600 Gramm Obst und Gemüse. Das zweite ist, was ja auch so ein bisschen aus dieser Leitlinie der DGE herausgekommen ist, sind diese ballaststoffreichen Getreide, auch davon sollte man also einiges zu sich nehmen. Dann ist die Frage, also wo bleibt dann noch letztendlich, also der große, sagen wir, wo ist dann noch der große Spielraum? Mhm. Und gerade also Frauen haben da schon Probleme. Man könnte jetzt anfangen und sagen, also brauchen wir wirklich, also sagen wir, so viel, sagen wir, Milchprodukte für unsere Kalziumversorgung, kann man nicht, also sagen wir, auch dafür kalziumreiche Mineralwasser zu sich nehmen. Aber auch da haben wir also, sagen wir, eine Energiequelle. So dass dann insgesamt, also sagen wir, es sehr eng wird, und dann ist die Frage, also sagen wir, kann man sich wirklich also eine Sahnetorte leisten oder nicht? Und das sagt die Waage. Wenn dann man das gut beantworten kann, beziehungsweise die Waage, also sagen wir, zeigt, also man kann es, dann spricht ja nichts dagegen, also dass man das macht oder dass man eben auch andere zuckerhaltige Produkte zu sich nimmt. Also ein Ei schadet in dem Sinne nicht, wenn man das mit der Energiebilanz hinkriegt. Also der Körper kann damit also sehr gut umgehen.
Dann fragen wir nicht auf den Einzelfall, weil im Einzelfall gibt es immer Leute, die sagen, ich kann 3 Tafeln Schokolade am Tag und ich habe kein Problem damit. Aber gesamtgesellschaftlich ist es ja so, dass jeder Deutsche im Jahr 34, 35 Kilo, ich habe beide Zahlen gelesen, im Jahr Zucker zu sich nimmt. Also
stopp. Deswegen habe ich vorhin schon mal die Frage gestellt, das ist ja nur der Zucker, der produziert wird.
Ja, genau.
Also sprich die Saccharose, nicht der Zucker aus der Milch, nicht der Zucker aus dem Getreide, nicht der Zucker aus den Früchten, die rechnen alle da nicht rein, sonst würden wir mit den 100 Gramm schon ganz gut leben. Sondern das ist nur der Zucker, der einmal bei uns in den Haushalten konsumiert wird. Ich glaube, das sind aber bloß schlapp 20% von dieser Menge. Dann gehen rund wohl 23% in die Süßwarenindustrie, wenn ich das so richtig im Kopf habe. 18 oder 19% in die Getränke. Und da kriegen wir es dann quasi so unbemerkt hinzu. Aber es kommt immer noch mehr Zucker als der, der industriell eingesetzt wird
oder gewonnen wird. Und das ist zu viel, wenn ich jetzt mal das...
Ja, das bringt unsere Bilanz schon ganz schön durcheinander. Denn wenn man mal so grob rechnet, dann kommen wir so in etwa auf 150 Gramm im Durchschnitt. Das sind täglich über 600 Kilokalorien, die allein nur vom Süßen kommen. Wir wollen aber doch auch ganz gerne mal ein bisschen was Herzhaftes essen. Wir wollen auch noch ein paar normale Kohlenhydrate zu uns nehmen. Wie gemerkt, es sollten ja eigentlich nur 10% der Kohlenhydrate sein, um genug Vitamine, Mineralstoffe und sonst wichtige, auch essentielle Fettsäuren für uns zu kriegen. Man muss also schon halber Wissenschaftler sein, um dieses Spielchen auszutarieren.
Herr Thyssen, produzieren Ihre Unternehmen zu viel Zucker?
so viel wie gebraucht.
Das kann man so natürlich nicht sagen, denn der Zucker wird ja schließlich verkauft und der wird auch nachgefragt. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf diese Größenordnung, 34 bis 35 Kilogramm pro Kopf. Das ist richtig, dass das der Zucker ist, der eben produziert wird in Deutschland. Der Zucker, der dann tatsächlich verzehrt wird, ist dann noch eine andere Baustelle.
Haben Sie dazu Zahlen?
Also im Rahmen der nationalen Verzehrstudie 2 sind dort Zahlen ermittelt worden, die sehr viel niedriger liegen. Es ist aber von daher auch ein Stück weit erklärbar, weil natürlich der Zucker, der produziert wird, auch noch wunderbar zu anderen Zwecken eingesetzt werden kann. Also man kann auch Ethanol daraus herstellen, man kann ihn auch in der chemischen Industrie einsetzen. Wir haben nicht berücksichtigt, was zum Beispiel auch als Zucker in bestimmten Lebensmitteln dann mit weggeworfen wird. Das ist ja auch immer wieder ein Thema. Also das, was wir tatsächlich zu uns nehmen an Saccharose, scheint doch deutlich niedriger zu sein als das, was jetzt über diese pauschale Produktionszahl dann einfach auf jeden Kopf umgelegt wird. Von daher muss man das natürlich auch noch in Relation setzen. Aber ich glaube, was auch deutlich geworden ist, ist die Frage Ernährung. Ist doch eigentlich eine ganz relativ komplexe Frage, wie man jetzt da am besten umgeht. Insgesamt ist es wichtig, dass wir eine ausgewogene Ernährung haben. Da sind wir auch ganz der Auffassung, die die DGE in diesem Punkt dann einfach vertritt. Das ist wichtig. Und wenn man sich jetzt auf einen Bestandteil fokussiert, eben auf Zucker, sei es nun unsere Saccharose oder eben auch Zucker insgesamt, dann geht das, glaube ich, eigentlich am Problem vorbei. Wenn der Zucker nicht das Problem ist und wir das im Grunde feststellen, ob die Energiebilanz stimmt oder nicht auf der Waage, dann ist eigentlich die Diskussion eigentlich auch für den Verbraucher nicht mehr ganz nachvollziehbar. So, was der Verbraucher im Grunde braucht, ist vielleicht der ganz einfache Hinweis, ernähre dich ausgewogen. Ja, du kannst dir natürlich auch den Genuss gönnen, wenn du an anderen Stellen dich eben entsprechend ernährst, wenn du genug in Bewegung bist. Du musst keine Grammzahlen zählen den ganzen Tag über, wie viel denn an Zucker drin ist. Denn das ist eigentlich nicht das Problem, sondern die Energiebilanz. Ja, ist
der darf ich, darf ich doch also etwas noch, ein bisschen was dazu sagen? Also sag mal, wenn ich jetzt so das Ideal habe, also auf der Waage stehen, also keinen Gramm zunehmen, also das entspricht ja nicht unbedingt also auch der bundesdeutschen Realität. Sondern die Realität ist, dass wir ungefähr also pro Jahr 300-400 Gramm also zunehmen. Das heißt, also sag mal, wenn Sie jetzt, also sag mal, neben dem Individuellen, also wenn man jetzt das gesellschaftlich betrachtet, haben wir natürlich das Problem des Übergewichtes, was also dann auch, sag mal, jetzt gesellschaftlich, also jedes Jahr, also sagen wir, einfach zunimmt. Also wir haben ja auch diese hohen Zahlen also an Übergewichtigen und Adipösen in unserer Gesellschaft. Und dann ist natürlich eine Frage, also wie kriegen wir das hin, also dass wir gerade diesen Anstieg, den wir ja sehen, also ein bisschen stoppen. Und da zählt natürlich auch die Energie also mit dazu. Und wie schon gesagt, man kann jetzt nicht also sagen wir, ein bestimmtes Produkt also sagen wir, da verantwortlich machen. Aber man muss auf der anderen Seite muss man schon anfangen, also an verschiedenen Rädern zu drehen. Und das ist immer die Botschaft. Und das ist für mich so, ist nicht alles, ist nicht dasselbe. Das heißt, also wenn wir jetzt über Zucker reden, haben wir natürlich das Problem, dass Zucker eben von der Energiedichte, also relativ, das hat eine relativ hohe Dichte. Das heißt, also für die Nährstoffe, die wir aufnehmen, nehmen wir relativ viel Energie auf. Das gilt natürlich, sagen wir, auch für viele andere. Und deswegen sage ich, das ist jetzt nicht so, also sagen wir, wir sollen uns nicht geißeln. In dem Sinne, also ist es klar, also dass wir mit dem Essen also noch viele andere Funktionen erfüllen, sagen wir, und dass wir jetzt nicht, sagen wir ganz rigoros sagen, also wir haben jetzt 10% oder sonst irgendetwas, aber dass wir doch gesellschaftlich das Problem haben, dass an und für sich auch von der Praxis her, also jetzt nicht von der theoretischen Produktionsseite, sondern von der Praxis und sagen wir, wenn man jetzt auch die nationale Verzehrstudie nimmt, das ist Praxis, das essen die Leute, aber trotzdem wissen wir, das, was die Leute essen, führt eben dazu, dass die also pro Jahr im Durchschnitt 300 bis 400 Gramm also zunehmen.
Würde denn eine bessere Kennzeichnung...
Nicht nur essen, sondern auch, dass sie das, was sie sich nicht bewegen, das heißt, was sie vor einem Computerbildschirm, was sie im Auto zubringen, denn die Energiebilanz, die findet ja auf beiden Seiten statt. Das muss man ja auch ganz klar sehen.
Und das ist natürlich jetzt so ein kleines, also sagen wir jetzt von Wissenschaft her, also das Forschungsthema, also sagen wir, was kann man jetzt dingfest machen? Also von welchen dieser vielen, also sagen wir auch Theorien, die wir haben, also woran das liegen könnte, also woran liegt das eigentlich? Also und wenn man dann feststellt, die Inaktivität ist wichtig. Und wenn man dann also auch feststellt, also bestimmte Getränkearten sind also doch auffällig, dann konnte man überlegen, also dass man da doch also irgendwann, also sagen wir letztendlich, also auch eine Kommunikationsstrategie draus macht, ob das jetzt passt oder nicht. Aber das sind einige Dinge. Also deswegen, also der Zucker selber ist ja da nicht auffällig geworden. Aber was klar ist, also in den Studien, wenn es da ist, das sind die zuckerhaltigen Getränke. Mhm.
Aber jeder weiß doch eigentlich, dass diese Getränke sehr viel Zucker enthalten. Muss man es noch genauer draufschreiben, Frau Franke? Das
ist nicht
noch genauer draufschreiben, vielleicht etwas in anderer Größe und in anderer Form. Denn wir haben mittlerweile eine Getränkevielfalt auf dem Markt, die man nicht mehr so ganz durchschauen kann. Ich rede nicht für Getränke, die mit irgendwelchen Süßungsmitteln gesüßt sind als positive Alternative. Ich würde denken, das bringt uns vom Süßgeschmack nicht runter und das kann auch wieder andere Nebenwirkungen haben, ohne die jetzt genau belegen zu können. Aber es wird eben oft geworben, ich bin das Getränk, das geht jetzt nicht an Ihre Adresse, Sie sind ja nicht der Verarbeiter, das dir großen Genuss mit wenig Kalorien verspricht. Und dann ist eben auf dem Getränk die Angabe zum Beispiel des Zuckers oder auch des Energiegehaltes pro 100 Milliliter. Wer trinkt nur 100 Milliliter? Und das ist so die Krux. Und ich denke, deswegen sind auch die Getränke, weil eben leicht verfügbar, schnell trinkbar, nicht sättigend in dem Sinne, der Feind Nummer eins, wenn es um Übergewicht geht.
Ja, nicht nur der Feind, sondern das
die
ist
also, Ursache. Wenn
man, ja, wir versuchen ja also dann auch einfach mal sagen wir, wissenschaftliche Studien zu machen, zu gucken, welche Einflussfaktoren können wir dingfest machen, zum Beispiel für das Übergewicht, Entwicklung des Übergewichtes. Und da ist das einfach so, dass gerade diese Form also der Lebensmittelaufnahme also einfach auffällig wurde. Man muss natürlich interpretieren, also was heißt das? Also was heißt das jetzt aus dem gesellschaftlichen Diskurs? Wie machen wir das? Machen wir das so ähnlich wie in der Zigarettenindustrie? Weil das ist ein schönes Beispiel. Also sagen wir letztendlich.
Also große Warnschilder auf solche Flaschen drauf.
Ja, nicht
dieses
nur,
Getränk macht nein, Sie haben, übergewichtig.
Also ich hab deswegen die Zigarettenindustrie genannt, weil wir irgendwann, ich glaube vor 10 Jahren, die Debatte hatten, was wusste die? Die Zigarettenindustrie über die Gefährlichkeit des Tabaksrauchens und das hat ja zu Millionenzahlungen geführt, also in den USA. Deswegen ist jetzt die Frage, also sagen wir auch von wissenschaftlicher Seite, also sagen wir, es gibt einfach also sagen wir gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse und die Frage ist, wie geht man damit um? Deswegen habe ich das so genannt, weil das natürlich auch ein gewisses Risiko also auch für eine Industrie und für gewisse Geschäftsmodelle beinhaltet.
Aber würde das jetzt heißen, ich drucke Warnhinweise auf solche?
Sondern das, was ich sage ist, und das hat ja auch bei der Zigarettenindustrie ein bisschen länger gedauert, dass wir den Gesellschaften die Diskurs brauchen. Das sage ich jetzt mal, die wissenschaftliche Erkenntnis alleine macht ja jetzt noch nicht also eine gesellschaftliche Aktion, sondern da brauchen wir ja viele Akteure, die dabei sind und letztendlich müssen wir also dann auch mal irgendwann eine Entscheidung treffen. Wann das ist, das kann also in 5 Jahren sein oder so etwas. Aber
welche Entscheidung hätten Sie gerne? Also was soll passieren? Man soll diese Getränke einschränken oder man soll sie höher besteuern? Oder also was wäre sozusagen Ihr Vorschlag, praktisch damit umzugehen?
Da bin ich jetzt eigentlich nicht derjenige. Also
das Modell der Zigarettenindustrie war ja Warnhinweise drauf, drucken
an Jugendliche. Das war ein ganz anderes Modell. Ich habe das ganz anders gemacht. Meint. Also
okay.
Das, was ich gesagt habe, war also für die Zigarettenindustrie war einfach, also dass Erkenntnisse da waren über die Schädlichkeit des Zigarettenrauchens und dass das also langfristig zu Milliardenzahlungen geführt hat, als das irgendwann also klar war, also die Industrie wusste das vorher. Das war jetzt das. Nur als Beispiel, also sagen wir auch eines gesellschaftlichen Diskurses, was also jetzt bei der Zigarettenindustrie ja ziemlich lange geführt hat. Also das, was ich also gesagt habe, war eigentlich ein leicht anderer Aspekt. Und das ist jetzt die Frage, also wenn wir also sagen wir jetzt auch als Wissenschaftler agieren, also sagen wir und dann also mehr und mehr also sagen wir Evidenz zusammenbekommen, also dass möglicherweise also sagen wir das die Aufnahme von zuckergesüßten Getränken und das Übergewicht zusammenhängen, ist jetzt eine Frage, was wir damit anfangen.
Genau, also was soll man
aber
tun?
Aber das ist eine Frage des gesellschaftlichen Diskurses. Da haben also verschiedene Akteure oder Leute haben also möglicherweise unterschiedliche Vorstellungen, was man machen kann. Da könnte man die Zigarettenindustrie als Beispiel nehmen. Aber ist nicht ganz so, also insofern ist das Gefährdungspotenzial also noch anders, muss ich sagen. Wollte ich darauf hinweisen, aber nur als Beispiel.
Herr Thyssen, wie fühlen Sie sich in Gesellschaft der Tabakindustrie?
Da muss man jetzt mal wirklich ganz, ganz ernst bleiben, weil ich halte es wirklich für unsachlich, im Grunde ein Lebensmittel, was wir täglich aufnehmen und wo es
auch wissenschaftlich keine Notwendigkeit gibt, einen Grenzwert einzusetzen, dass wir das jetzt mit Nikotin, einem Stoff gleichsetzen und auch der Tabakindustrie gleichsetzen, die dann wirklich ein gesundheitliches Problem hier hat. Ja, es ist ganz klar, Herr Böhm, Sie sagten das auch, wenn wir dort entsprechend Hinweise haben, aber ja, diese hypothetische Formulierung sagt dann ja, wo sind denn sozusagen dann belastbare Hinweise? Und wenn man das ernährungsphysiologisch betrachtet, wir haben Zucker in sehr, sehr vielen Produkten. Selbst ja, wenn wir 5 am Tag vernünftig umsetzen, überschreiten wir damit schon eigentlich die Zuckeraufnahme, die die WHO empfohlen hat, was ich für völlig absurd halte, eine solche Empfehlung überhaupt herauszugeben. Und wir haben es hier mit einem natürlichen Lebensmittel zu tun und da sollten wir wirklich die Kirche im Dorf lassen.
Also das kann ich auch unterstützen. Also insofern habe ich das nur als Beispiel gemacht. Das hat natürlich eine ganz andere Dimension. Also das ist auch,
Was würden Sie sich denn wünschen als Konsequenz aus der Erkenntnis, dass zum Beispiel die zuckerhaltigen Getränke
Ich würde mir ganz einfach nur eine ehrliche Kommunikation über die Werbung wünschen, dass Verbraucher nicht verführt werden. Und als zum Beispiel Stiftung Warentest diese Nearwater-Getränke getestet hat und dann ja das durch die Bevölkerung geht, da sind immer noch 30 Gramm Zucker in so einem Liter drin.
Die Nearwater-Getränke, das sind also diese ganzen
schön durchsichtigen, nur aromatisierten, aber doch eben halt zuckerhaltigen Getränke, die aber von ihrer ganzen Aufmachung her den Eindruck erwecken, sie wären nicht viel was anderes als unser Mineral- oder Tafelwasser. Und da ging ein Aufschrei durch. Klar, wir haben die Information hinten, aber wenn Sie Durst haben und gehen durch den Supermarkt, ich glaube auch, Ihr Gehirn schaltet nicht sofort auf, jetzt musst du Wasser kaufen. Sondern wenn es draußen heiß ist, man sich erfrischen will, dann greift man vielleicht auch mal zu einer fruchtigen Variante. Und wenn die Aufmachung mir dann suggeriert, hier ist etwas, was ist leicht, was ist bekömmlich, was tut dir und deiner Figur nicht weh, na, dann greift man da doch mal relativ schnell zu. Okay. Und diese schnelle Verfügbarkeit und, ja, ich möchte nicht sagen ungesetzliche, aber suggerierende Bewerbung. Es steht nichts Falsches drauf, muss ich immer wieder sagen. Und der, der sucht, findet alle Informationen.
Aber das ist doch, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ja, wir müssen doch den Verbraucher in die Lage versetzen, dass er kompetent darüber entscheidet und sagt, wenn ich wissen will, wie viel Zucker drauf ist, ich gucke auf die Nährwerttabelle, da sehe ich, wie viel Zucker in diesem Produkt ist und dann kann ich mit dieser Information umgehen. Und das Entscheidende, was der Verbraucher wissen muss, ist, wie viel Energie nehme ich mit einem bestimmten Nahrungsmittel auf. Und natürlich muss er dann auch den Dreisatz beherrschen. Meine Portion, die ich hier gerade zu mir nehme, ist halt 50 Gramm oder 200 Gramm oder 150 Gramm. Und ich denke, Frau Franke, das ist, glaube ich, vor allen Dingen eine Aufgabe, die ich mir von den Verbraucherzentralen wirklich da wünschen würde, diese Verbraucherbildung wirklich offensiv zu betreiben.
Verbraucherbildung hat ihre Grenzen, nämlich dort, wo sie durch Grauzoneninformationen verfälscht wird.
Also Sie meinen jetzt, dass sozusagen auf einer Halbliterflasche dann die 100 Milliliter Portion angegeben wird und dann steht dann auf 100 Milliliter 5 Gramm Zucker zum Beispiel.
Noch schlimmer ist, wenn auf einer 1-Liter-Flasche draufsteht, wie viel in 200 Millilitern drin ist und das als Portion gekennzeichnet ist, wo niemand bei den 200 Millilitern aufhört. Das sind eigentlich so mehr die Unehrlichen, wo man sagt, ja, das ist zwar rechtlich möglich, ich komme mit 200 Milliliter eines Getränkes als Portion aus. Es ist aber unreal, dass jemand, wenn er die Flasche hat, dann an der Stelle bremst und das auch dementsprechend abschätzt. Und da wünsche ich mir einfach eine verbraucherfreundlichere Kommunikation über die Etikettierung und nicht ein Streitgespräch, wie groß dann wesentliche Informationen sein müssen, damit genug Platz für unwesentliche auf einer Kennzeichnung ist.
Okay. Aber damit haben wir doch die Frage beantwortet, also was wir eigentlich also jetzt an wissenschaftlichen, also auch an gesellschaftlichen Diskursen brauchen. Und da haben Sie ja auch das Stichwort geleistet. Also das gebe ich, ist klar. Also wir haben hier eine andere Dimension. Aber wir brauchen trotzdem, also sagen wir in dem Sinne auch den Diskurs darüber, also was wir jetzt damit anfangen können. Wobei ich also sagen wir letztendlich weiterhin also sehe, dass von Seiten der Wissenschaft, also dass wir weiterhin natürlich also auch Evidenzen sammeln müssen, also dass wir uns auch die zukünftigen und die kommenden Studien angucken müssen. Also was sagen Sie uns also jetzt im Zusammenhang also zwischen den zuckerhaltigen Getränken und dem Übergewicht? Ist klar, also das ist eine permanente Wissenschaftsaufgabe, aber dass man zumindest also irgendwann mal auch anfängt, also das in die Gesellschaft zu bringen, dass hier möglicherweise ein Problem bestehen könnte. Wobei, also sagen wir, das immer noch ein bisschen also eine andere Dimension hat, aber das wünsche ich mir natürlich und da haben Sie doch aus meiner Sicht auch das richtige Stichwort gegeben, also dass man das einfach möglicherweise thematisiert und dass man also auch die Informationen richtig lesen muss.
Aber ich möchte noch eine Frage stellen und zwar, es gibt ja die Möglichkeit auch Produkte zu nehmen, die Zuckerersatzstoffe haben, also die Leitprodukte, die sogenannten. Ganz aktuell und hip ist zurzeit Stevia als neuer Zuckerwunder oder Süßwunderstoff. Ist das die bessere Alternative, um zumindest das Energieproblem mit dem Zucker in den Griff zu bekommen?
Ich weiß es nicht. Also ob Stevia uns da jetzt weiterbringt, kann ich auch nicht sagen. Meine Beobachtung ist nur, Süßstoff oder süßungsmittelgesüßte Lebensmittel finden nicht die gleiche Akzeptanz. Sie haben nicht die gleichen technologischen Möglichkeiten, weil ihnen der Körper fehlt. Man wird also nie einen 100% Ersatz haben. Sie bringen oft geschmackliche Nebenwirkungen mit oder auch ernährungsphysiologische Nebenwirkungen. Und sie tun eins auf jeden Fall nicht. Sie tragen nicht dazu bei, dass der Süßgeschmack oder die Süßschwelle wieder gesenkt wird. Denn ich kann durch eine gewisse Gewöhnungsphase meinen Süßgeschmack auch wieder runterpegeln und empfinde dann eben auch Produkte als angenehm süß, die mir vor 3-4 Jahren als sehr fad erschienen wären.
Würde ich auch so sehen, also dass es eher darauf ankommt, also dann auch Verhalten zu ändern, als jetzt, sag mal, in dem Sinne Ersatzstoffe zu schaffen für eine Tendenz, also im Verhalten, was möglicherweise eben doch ein gewisses Risiko also beinhaltet, wobei ich klar sagen muss, also dass wir ja auch vorher gesagt haben, also es ist die Frage also der Gesamtenergiezufuhr, also da trägt natürlich, sagen wir, Zucker nur einen gewissen Teil bei. Das ist auf der anderen Seite dann auch natürlich die gesamte Energiebilanz, also die da eine Rolle spielt, sodass trotzdem, also dass es wahrscheinlich besser ist, also einmal eingeübte Verhaltensweisen zu verändern, als einfach weiterzumachen und dann doch, also sagen wir, irgendwann festzustellen, also irgendwie stehen wir, weiß es nicht, also ich selber kenne das, also sagen wir, ich habe das Produkt jetzt noch nicht richtig ausgetestet, aber es könnte ja so sein, dass man dann, also wenn das Verhalten nicht geändert wird, das Geschmack nicht vielleicht, also nicht 100% ist, dass man also wieder zurückfällt. Mhm. Ist aber die Frage, und das müssen wir auch klar sagen, also bisher haben wir ja nicht sagen können, Zucker per se als Lebensmittel ist also die Gefährdung. Müssen wir sagen, wir haben also die Diskussion geführt, also über die zuckergesüßten Getränke. Die Frage ist, also wenn da jetzt dieser Zucker ersetzt wird durch Zuckerersatzstoffe, also sagen wir, was bedeutet das? Wissenschaftlich gesehen haben wir ja dann oft, also sagen wir, einige Phänomene, die wir nicht erklären können. Also obwohl also jetzt also zuckerfrei draufsteht, also sagen wir, letztendlich also sagen wir, ähnliche Effekte auch zu sehen ist, sodass ich auch viel stärker wie Frau Franke also auf die Veränderung setze und auch auf das Lernen. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, sind die sensorischen Schwellen, die sind lernbar und die kann man reduzieren. Also man kann einfach, also sagen wir, sich auch selber trainieren und dann sagen, die reduzierten Zuckermengen, die schmecken eines Tages also dann also genauso gut wie die jetzigen, wobei wir eben doch sagen müssen, also sagen wir, der böse Bube, Zucker ist jetzt nicht der alleinige böse Bube.
Aber Zucker einsparen ist die einfachste Variante, ohne irgendwelche ernährungsphysiologischen Mangelerscheinungen befürchten zu müssen.
Wir haben ja über den Nachteil also diskutiert, also eines
Zuckers. Da muss ich mal widersprechen. Also ich meine, wenn wir Ernährung wirklich ganzheitlich betrachten, ja, wo ja auch viele der Auffassung sind und sagen, wir müssen das wirklich komplett sehen, was ein Mensch jeden Tag oder jede Woche und vielleicht auch über Monate im Grunde dann vielleicht auch sein Leben lang zu sich nimmt. Dann muss man mal wirklich den Strich ziehen und überlegen, wo sind denn dann die Stoffe, die eben mehr Energie enthalten. Ja? Und wenn man es rein Programm mal betrachtet, gibt es natürlich Nährstoffe, die eben dann doch mehr Energie erhalten. Und vielleicht muss man sich dann die Frage stellen, ob man nicht auf diese Stoffe, wie zum Beispiel Alkohol mit 7 Kilokalorien pro Gramm, das wissen Sie besser, Herr Böhn, oder eben auch Fett natürlich, hat etwa einen doppelt so hohen Energiegehalt wie beim Zucker. Und das muss man natürlich mit reinnehmen. Und wenn man dann zum Beispiel über, es gibt so einen schönen Begriff, Reformulierung von Produkten spricht. Im Grunde geht es um Rezepturänderungen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Kuchen backe, kann ich natürlich hingehen und kann den Zucker, den ich dort weglassen will, wenn ich das denn möchte, kann ich natürlich ersetzen durch andere Stoffe, wenn der Kuchen gleich groß bleiben will. Das heißt, ich könnte Mehl mehr einsetzen. Energetisch ist das aber ein Nullsummenspiel, denn die Stärke enthält genauso viel Energie wie der Zucker. Ich könnte natürlich auch hingehen und sagen, ich nehme etwas mehr gemahlene Haselnüsse da rein. Gemahlene Haselnüsse enthalten aber dann doch, weil sie mehr Fett enthalten, doch mehr Energie, sodass ein zuckerreduzierter Kuchen unter Umständen mehr Energie enthält und mein im Grunde Energieproblem, was ich da auf der Waage feststelle, überhaupt nicht löse.
Also
das heißt, die Fokussierung auf ein Nahrungsbestandteil, wie jetzt Zucker, ja, ist im Grunde eine Verbrauchertäuschung. Da muss man sagen, also lieber Verbraucher, dir wird die Illusion gegeben, du könntest, wenn du auf den Zucker verzichtest, dein Energieproblem lösen.
Also im Endeffekt nur weniger essen und mehr Sport treiben. Ich möchte, nein, Frau Franke, Sie wollen noch mal kurz widersprechen?
Weniger essen, ja, aber da muss man ganz schön aufpassen, dass dann eben wirklich, wie Herr Böning das auch schon ausgeführt hat, die Nährstoffbilanz noch stimmt. Und das ist eben am Zucker das verteufelt Einfache. Wenn man den weglässt oder weniger davon nimmt, dann hat man keine Einbußen in seiner restlichen Nährstoffversorgung. Es ist also, ich will Ihnen nicht wehtun, aber ein ganz einfaches Mittel, ohne Wissenschaftler zu sein, bei dem man sparen kann, ohne generell zu sagen, meine Nährstoffdichte, also nicht die Energiedichte, die Nährstoffdichte wird dadurch in Mitleidenschaft gezogen, wenn ich an der Stelle spare. Und deswegen steht das auch höchstwahrscheinlich, könnte ich mir erklären, so im Fokus. Spare ich Fett, könnte sein, mir gehen bestimmte gesättigte, ungesättigte Fettsäurerelationen verloren, die ich aber brauche als Produkt. Und der Zucker ist so schön einfach. Und Sie haben vorhin gefragt, ja, was würde ich mir wünschen? Zum Beispiel Baby- und Kleinkindnahrung, die nicht überaromatisiert ist und die nicht so stark gesüßt ist. Ich rate jeder Mutti, die zu Fertigprodukten greift, gerade im Bereich Breie, also jetzt nicht die reinen Gemüse oder sonst wie Breie, mal selber zu kosten, was sie ihrem Kind gibt. Also wir haben es Schaudern gekriegt.
Soweit mal wieder die Zukunftsdebatte im Deutschen Technikmuseum in München. Heute ging es um Genuss kontra Gefahr. Wie viel Zucker braucht der Mensch? An der Diskussion nahmen teil Heidrun Franke von der Verbraucherzentrale Brandenburg, Professor Heiner Böing, Deutsches Institut für Ernährungsforschung und Günther Tissen, Wirtschaftliche Vereinigung Zucker. Es moderierte Wolfgang Schiller von D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.